It's more than money that you need.
Herzlich willkommen zu More Than Money, die Podcast-Show für Menschen, die mehr als Geld in ihrem Leben wollen. Wenn Sie sich mehr Geld, mehr Glück und mehr Lebensqualität wünschen, um Ihr Leben bewusster zu leben und es zu genießen, dann sind Sie hier richtig. Schauen Sie mit mir hinter die Kulissen und entdecken, wie Sie Ihr Denken ändern können, um Ihr Leben in allen Lebensbereichen zu verbessern. Hören Sie spannende Geschichten und wertvolle Tipps, wie Sie einen rundum entspannten Umgang mit Geld erreichen. Lüften Sie das Geheimnis, wie Sie das Leben führen können, das Sie wirklich wollen. Mein Name ist Andreas Enrico Brell und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wir starten gleich mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zum heutigen More Than Money Podcast mit einer besonderen Folge zum Thema Reichtum. Wir sind in Berlin und ich darf begrüßen Herrn Dr. Dr. Zittelmann. Wir haben uns zusammengefunden, um ein bisschen darüber zu sprechen, was eigentlich Reichtum in unserem Mindset, wie wir so schön neudeutsch sagen, so bewegt, was darin zu finden ist, was der Ursprung ist und mit wem kann man darüber besser sprechen, als mit jemandem, der sich ständig damit beschäftigt. Jemand, der wissenschaftlich auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite natürlich persönlich, weil er selber Millionär ist und weil er auch eine ganze Menge Leute kennt, die sich in diesem Gefilde bewegen. Deswegen fühle ich mich sehr geehrt, dass ich die Gelegenheit habe, heute mit Ihnen diese Informationen zu teilen und bin sehr gespannt, was wir heute hier gemeinsam feststellen, was Reichtum tatsächlich aus Sicht der Gedanken für uns bedeutet. Wenn wir darüber sprechen, geht es mir auch vor allem darum, die ganze Philosophie darzulegen, die den Herrn Dr. Dr. Zittelmann ausmacht. Er hat diverse Bücher geschrieben. Er hat eine Geschichte, die seinesgleichen sucht aus meiner Sicht. Ich habe mir dazu extra einen Zettel gemacht, weil es so viel ist. Es ist unglaublich. Historiker, Buchautor, Unternehmer, Immobilienexperte und auch noch Bodybuilder. Das interessiert mich am Ende noch ganz besonders, wenn wir es nicht vergessen. Und die Geschichte zieht sich durch diverse Bücher, die auch in 7 verschiedenen Sprachen erschienen sind. Und mich interessiert ganz besonders natürlich die Psychologie der Superreichen, die letzte Studie, wo der 2. Doktortitel daraus entstanden ist. Sehr spannend. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was wir heute hier gemeinsam feststellen. Wie sind Sie dazu gekommen? Wie sind Sie quasi gestartet in das Thema? Das ist etwas, was ich aus Ihrer Biografie, auch aus Ihren Unterlagen nicht so habe ersehen können, wie Sie aufgewachsen sind und wie Sie dann quasi zum Thema Geld verdienen gekommen sind.
Da muss ich dazu sagen, dass das Thema Geld für mich im Grunde genommen gar keine Rolle gespielt hat bis vor ungefähr 20 Jahren.
Okay.
Das heißt, so knapp die ersten 40 Lebensjahre, ja gut, Geld spielt für jeden Menschen irgendwo eine Rolle. Ich bin auch der Meinung, jeder hat lieber mehr als weniger Geld, die meisten Menschen zumindest, ja. Aber ich bin nicht so aufgewachsen, dass Geld positiv besetzt war für mich, sondern mein Vater, der ist evangelischer Pfarrer und der hat immer gesagt, Geld ist wie Klopapier. Damit ist also gemeint, man braucht es, ja? Aber es ist natürlich, es ist dreckig und es stinkt, ja? Und es ist eigentlich sehr, sehr unappetitliches. Und das Bild, was wir zu Hause hatten, so von reichen Menschen, das war eher in die Richtung, der fährt einen dicken Mercedes, liest aber Bildzeitung wahrscheinlich, die Bücher zu Hause sind vermutlich Attrappe, ja? Möglicherweise auch durch Ellbogen oder fiese irgendwo Dinge, ja, zu dem Geld gekommen, vielleicht auf unethische Weise. Ich sage es jetzt ein bisschen überzogen, ja, aber das war schon mehr oder minder das Bild, mit dem ich ursprünglich aufgewachsen bin. Ja? Und wenn man solche Dinge verinnerlicht hat, dann kommt man natürlich auch nicht zu Geld, ist ja ganz klar.
Absolut. Das heißt, Sie haben sich von dem Gedankengut Ihres Vaters quasi dann zu distanzieren gehabt, um da...
Ja, das war ein Erlebnis, was ich auch ganz genau beschreiben kann, wann das stattgefunden hat. Das war 1996 und zwar, ich war damals noch bei der Zeitung Die Welt und war befreundet mit dem Peter Gauweiler, kennt vielleicht der ein oder andere, dem Politiker. der selbst ein absoluter Nonkonformist ist und immer so gegen den Strom schwimmt, ja, gleichzeitig aber immer der Bundestagsabgeordnete mit dem höchsten Nebenverdienst, weil er ein sehr guter Jurist ist, hat auch zum Beispiel den Leo Kirch gegen die Deutsche Bank erfolgreich vertreten. Und, so. Und dann war ich mit dem spazieren und ich war damals in einer relativ schwierigen Situation durch meine politischen Aktivitäten und Meinungen. Ja. Und dann bleibt er stehen, das war hier in der Nähe in Berlin-Mitte, ja, und sagt, da sind man so Leute wie Sie und ich, so Querköpfe, Sie müssen einfach mal richtig Geld verdienen, ja, dann können Sie sich auch Ihre eigene Meinung eher leisten. Ja. Und damals war, also mein Kontostand, kann ich noch ganz präzise sagen, minus 30.000 D-Mark auf dem Girokonto, also überzogen, plus 20.000 D-Mark auf dem Sparkonto, was natürlich auch ganz absolut unsinnig war. Ja. Aber gut, Geld hat halt keine Rolle, ich hatte also jetzt keine Schulden, weil ich hatte auch sehr gut verdient damals. Ja. Ich war Ressortleiter bei der Welt, hatte ungefähr 200.000 D-Mark damals, was ja auch jetzt nicht ganz schlecht war. Ja. Aber nach diesem Gespräch habe ich dann gesagt, okay, leuchtet mir ein, dann werde ich Millionär. Ja. Warum war das Gespräch wichtig? Weil zwei Dinge für mich zusammengekommen sind. Die Prägung von zu Hause war ja Freiheit, Engagement, die eigene Meinung, gegen den Strom schwimmen. Mhm. Ja. Und dann bringt er das auf einmal in Zusammenhang mit Geld. Ja. Also Geld nicht überwiegend als, du kannst dir jetzt schöne Luxusdinge kaufen oder was weiß ich, ja, sondern Geld einfach als Freiheit, Unabhängigkeit, auch Freiheit, dir die eigene Meinung leisten zu können. Und das sind das eine, was von zu Hause kam, praktisch kam mit dem anderen klack zusammen. Ja? Dann habe ich gesagt, okay, leuchten wir ein, ich werde Millionär.
Einverstanden.
Das war der Ausgangspunkt.
Er hat bei Ihrem 60. Geburtstag gesagt, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, bei der Feier, die online gestellt ist, dass er stolz ist, dass Sie, obwohl Sie einen Schlitterweg hatten, dort jetzt angekommen sind. Was meinte er mit Schlitterweg?
Der Vater, ja, das war ja auch kein Leben, was ich gehabt habe, ohne jetzt Aufs und Abs und ohne Probleme. Ich habe also verschiedene, habe ich auch meine Autobiografie, kann ich hier vielleicht mal empfehlen, wenn du nicht mehr brennst, starte neu, ja, geschrieben. Da war eine Phase mit Alkoholproblemen zum Beispiel, ja. Dann war ich politisch immer irgendwo angeeckt, ja, und bin von der Schule geflogen, von der anderen Schule auch fast wieder geflogen. Ja. Habe dann ein Jahr mich in der 13. Klasse abgemeldet und danach erst wieder angemeldet, weil ich nur Haschisch geraucht habe in der Zeit. Ja. Okay. Also sagen wir, das war jetzt auch kein so ganz geradliniger Weg. Ich habe zwar in den verschiedenen Bereichen, wo ich dann tätig war, letztlich immer Erfolg gehabt, aber das war durchaus auch mit Krisen und Schwierigkeiten verbunden. Ja.
Spannend. Gut, kein Weg geht geradeaus, so sagt ja auch der Volksmund. Aber dann daraus diesen Weg zu nehmen und dann zu sagen, ich entwickle jetzt quasi meine eigene Unternehmung. Was war das Erste, als Sie das entschieden haben, Millionär zu werden, um dann zu sagen, so jetzt werde ich auch Unternehmer. Das hat ja nicht unbedingt miteinander zu tun, nicht direkt.
Ja, also was war das Erste? Ich hatte also überhaupt keine Ahnung von Geld, Finanzdingen und so weiter. Da habe ich verschiedene Dinge sofort unternommen nach dem Gespräch. Erstmal habe ich ganz viele Bücher zu dem Thema gelesen, weil ich bin sowieso jemand, der gerne liest. Ja. Damals gab es das Buch von dem Bodo Schäfer zum Beispiel, da bin ich dann auch auf dessen Seminare gegangen. Okay. Ja, und habe auch diese ganzen Bücher, die man kennt, Denke nach und werde reich und was auch immer über Aktien, über Immobilien, viel gelesen. Ja. Und dann habe ich aber auch gleichzeitig, irgendwo gehört, im Immobilienbereich wird sehr viel verdient. Ja? Und dann habe ich so ganz naiv gesagt, okay, dann werde ich Immobilienmakler, weil dadurch, dass ich keine Ahnung hatte von Immobilien, war für mich Immobilien mit Makler verbunden und habe mich dann mal angemeldet auf so ein Seminar vom Ring Deutscher Makler, war das damals noch. Da habe ich mich mit denen unterhalten, habe aber gesehen, die meisten, die hatten gar kein Geld, das hat mich schon mal ein bisschen ernüchtert und habe auch bei verschiedenen Firmen vorgesprochen, ob ich dafür die tätig, aber die wollten mich alle nur abschöpfen nach dem Motto, mach mal deine Liste mit deinen Bekannten auf und kriegst dann immer ein Prozent Tipprovision. Das wollte ich aber gar nicht, ich wollte es ja lernen. Und dann hatte ich einen, der hat mich besser verstanden. Ja? Der hat aber bei der Volksfürsorge gearbeitet und er hat verstanden, dass es mir ging, das zu lernen. Und er sagt also, okay, wenn Sie Verkauf lernen wollen, fangen Sie erstmal mit Versicherungen an. Mhm. Ja? Da lernen Sie das ABC, später macht man dann die Immobilien. Und hat gesagt, ich gebe Ihnen hier einen Bestand, 200 Adressen, das war im Bezirk Wedding in Berlin, ja? Also ein sehr einfacher Arbeiterbezirk. Ja? Und da bin ich dann, damals war ich noch bei der Zeitung tätig, da bin ich dann nach der Arbeit, also um 5, bin ich dann wirklich Kaltakquise von Tür zu Tür geklingelt. Ja. Hat auch damals meinen Doktortitel an, schon die Leute haben sich gewundert, was macht er damit. Habe mich abends auch in die Schulung gesetzt mit den anderen, die zum Teil nur Realschulabschluss hatten. Mhm. Der mich ausgebildet hat, hatte auch einen Realschulabschluss gerade, aber war mir völlig egal. Ich habe gesagt, du kannst hier was lernen. Ja, ich war dann bescheiden, dass ich gesagt habe, ich kann hier was lernen und habe dann also angefangen, Versicherungen zu verkaufen. Das ging dann immer so abends von 5 oder 6 bis 10. Habe dann gelernt, wie man telefoniert, wie man dann Termine legt, ja, und so weiter. Und dann habe ich auch angefangen, wo ich das dann irgendwo konnte mit den Versicherungen, habe ich dann auch angefangen, die ersten Wohnungen zu verkaufen. Ja. War alles nebenberuflich. Ja. Bin dadurch immer mehr in das Thema Immobilie eingestiegen, habe mir dann auch die erste kleine Wohnung, habe ich heute noch selbst gekauft. Ja. Mhm. War ich aufgeregt, konnte ich 3 Nächte also nicht schlafen, ja, weil ich hatte kein Geld und das war dann alles auch finanziert letztlich. War aber eine gute Investition. Mhm. Habe ich auch schon manche Sachen besser gemacht als andere Leute bei dieser Investition. Ja. Habe ich bis heute noch die Wohnung. Und habe mich dann so intensiv mit dem Immobilienthema befasst. Das war damals noch sehr viel steuerlich auch induziert. Das war die Zeit Fördergebietsgesetz, Sonderabschreibung. Ja.
Ja.
Und habe mich dann bis ins Kleinste mit den Steuerthemen befasst, sodass ich nach kurzer Zeit sogar schon über diese Spezialgebiete sogar bei Steuerberatern dann Vorträge gehalten habe. Ja. Und war davon richtig fasziniert und habe dann angefangen in der Zeitung, in der Welt auch über diese Themen zu schreiben, also über Immobilien zu schreiben, über Steuern zu schreiben. Und dann habe ich da nebenbei angefangen, Seminare zu veranstalten, Fachkongresse, überwiegend zu Steuerthemen, wo also dann Leute von der Finanzverwaltung oder so referiert haben und die anwesenden Leute waren Immobilienleute, Steuerberater. Ja, hab damit dann nebenberuflich Geld verdient und habe dann nach kurzer Zeit gesehen, du kannst das. Ja, ich habe dann nämlich irgendwann zu den, sagen wir, 190.000 D-Mark, die ich bei der Welt hatte, nochmal 210.000 D-Mark dadurch verdient, sodass ich schon das Selbstvertrauen gewonnen habe.
Aha, das funktioniert.
Das funktioniert. Ja. Und das empfehle ich übrigens auch jedem, jetzt einfach zu sagen, ich kündige jetzt mal bei meiner Firma und mache mich selbstständig. Ja. Das kann natürlich auch schief gehen. Und für mich war es sehr wichtig, weil ich auch sehr sicherheitsorientiert bin, dass ich erst überhaupt das Selbstvertrauen gewonnen habe. Aha, du kannst jetzt da auch eine Menge Geld verdienen. Nur die erste Firma, die ich dann gegründet habe, das war im Jahr 2000, da war ich also auch schon 43. Ja. Das war dann nicht mehr vereinbar mit dem Job bei der Zeitung, weil das war dann eine Firma, die sich auf PR, Public Relation für Immobilienunternehmen fokussiert hat. Und das geht natürlich nicht. Sie können nicht gleichzeitig Journalist sein und dann Firmen beraten. Das ist ja ein Interessenkonflikt. Ja. Und da musste ich dann schon eine Entscheidung fällen und habe dann gekündigt und habe die Firma aufgebaut. Und das kam allerdings auch durch einen Zufall, weil ich hatte mich nicht getraut im Prinzip. Ich hatte diese Idee schon eine Zeit lang im Kopf. Mhm. Aber wenn man dann so einen gut bezahlten und auch sehr angesehenen Job als Ressortleiter bei einer der führenden Tageszeitungen zu kündigen, ja, da braucht man vielleicht auch so einen Anstoß. Ich habe ihn auf jeden Fall gebraucht. Mhm. Und das war dann so, ich war dann damals noch als Journalist bei Vorstandsvorsitzenden von der damals führenden Immobilienaktiengesellschaft, IVG hieß die, und bei dem war ich gewesen, das war in Bonn, und dann sagte er mir nach dem Gespräch, ich fahre sie noch zum Flughafen, was mich gewundert hat, weil er ist selbst wieder vom Fahrer gefahren worden, ja, aber dann habe ich im Auto gemerkt, der wollte mich abwerben. Der hat dann gesagt, also erzähl mal, wenn Sie jetzt irgendwo sich verändern wollen, ja, ich möchte hier eine Stelle als Direktor anbieten für Strategie und Kommunikation und so bei der IVG. Ja. Und da habe ich während der Autofahrt gesagt, das ehrt mich sehr, hat mich auch sehr geehrt, aber das können Sie gar nicht bezahlen. Da hat er sich gewundert, weil schon das verdient dann mal nicht viel. Da habe ich ihm gesagt, dass ich jetzt 420.000 D-Mark schon habe. Und dass er dann ja 500, also auf jeden Fall dafür, da sagt er, nee, also so 370 mit allem mehr drin. Und dann habe ich gesagt, nee, wissen Sie, geht auch gar nicht nur ums Geld, natürlich geht es auch ums Geld, aber wenn ich was anderes mache, dann würde ich Folgendes machen. Dann habe ich ihm die Idee mit der Firma erzählt.
Okay.
Und dann guckt er mich kurz an und sagt, okay, da bin ich Ihr erster Kunde.
Wow.
Und dann wollte ich sehen, war das nur ein netter Spruch? Oder war das ernst gemeint? Und das habe ich dadurch herausgefunden, dass ich ihn gefragt habe, wie viel er zahlen würde im Jahr. Mhm. Hat er gesagt, 100.000 D-Mark. Das habe ich dann auf mehr 20 ein bisschen aufgerundet. Ja. Mhm. Und ich habe ihn gefragt, ob er sich ein Jahr verpflichten würde. Das hat er beides also bejaht. Und dann habe ich nach dem Gespräch sieben andere zusätzlich noch gefragt. Und von den sieben haben sechs dann Ja gesagt.
Wow.
Ja. Das war also für mich sehr beeindruckend. Es gab damals kein Büro, keinen Firmennamen, keine Broschüre. Es gab nur mich, dass ich denen das gesagt habe und habe gefragt, ob sie sich für 120.000 D-Mark verpflichten würden, wenn ich praktisch kündigen würde und ob sie dann so einen Vertrag machen würden. Mhm. Nachdem ich dann sieben Zusagen hatte, was ja einen Gegenwert von 840.000 D-Mark schon bedeutet hätte, bin ich dann zu meinem Chef bei der Welt und habe gesagt, dass ich kündige. Da hat er gesagt, ja, wir wollten auch ihr Gehalt schon anheben. So, ich sagte, ja, aber wissen Sie, ich möchte jetzt ja eine Million verdienen und das wollten wir jetzt wahrscheinlich nicht anbieten. Da hat er gesagt, nee, das wollten wir nicht. Habe ich also gekündigt und habe dann mit einer Mitarbeiterin angefangen und später die Firma hat am Schluss dann immer so zwischen 40 und 50 Mitarbeiter gehabt und war dann auch Marktführer mit und ist heute immer noch, trägt jetzt einen anderen Namen, weil ich habe es inzwischen verkauft, ja. Aber ist immer noch Marktführer in dieser Nische, die wir uns damals gesucht haben, also deutschlandweit im Bereich der Kommunikation für Immobilienunternehmen.
Großartig, tolle Geschichte. Also das finde ich sensationell, so aus dem Nichts etwas hervorzubringen und auf Basis des eigenen Selbstvertrauens, wie Sie schon gesagt haben, dann daraus etwas zu entwickeln, was eben einen solchen Rang erwirtschaftet, ist unglaublich, finde ich gut. Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang denn seitdem insbesondere, das ist ja das Besondere, das Thema Geld oder Reichtum im Allgemeinen? Ist das für Sie nur ein Wort oder ist das etwas, was Sie begleitet bis heute?
Also sagen wir, in den letzten 15 Jahren dann, oder 20 Jahren vielleicht seit dem Gespräch, hat es eine sehr große Rolle gespielt, weil ich ja finanziell unabhängig werden wollte. Mhm. Und ich habe dann auch investiert, kann man vielleicht auch noch drauf kommen, im Immobilienbereich. Und ungefähr die Hälfte von meinem Vermögen ist dann durch diese unternehmerische Tätigkeit und die andere Hälfte durch Investitionen zustande gekommen. Okay. Mhm. Und jetzt gerade ganz im Moment spielt jetzt nicht so die dominante Rolle, ist jetzt auch das erste Jahr, wo ich nicht das Vermögen ausgebaut habe weiter, ja,
okay.
Weil für mich im Moment wieder andere Dinge stärker im Vordergrund stellen. Kann aber durchaus sein, dass das auch sich wieder wandelt. Nur ich habe jetzt ohnehin so viel, dass ich jetzt nie mehr arbeiten müsste. Ja, und dann haben sich im Moment die Prioritäten etwas verschoben bei mir.
Ich nehme generell eine solche Wandlung wahr in Deutschland, dass sich viel mehr Menschen mit Geld, wie aber auch mit der Lebensqualität, die das Geld bringt, beschäftigen. Es gibt unglaublich viele Bücher über Reichtum, über Geld, über Geldanlage. Und der Wunsch der meisten, nicht nur in Ihrem Buch, ich habe es gelesen, Psychologie der Superreichen, sondern generell der Menschen, die sagen, ich möchte finanziell frei werden, spielt Geld aus meiner Perspektive manchmal eine zu hohe Rolle, weil sie sich daran festklammern und quasi ihre Bestimmung darin suchen. Wie sehen Sie das?
Naja, es kommt darauf an, auf die Phase, in der man ist. Also wenn man jetzt praktisch tatsächlich anfängt, sich damit zu beschäftigen, da reingeht, dann muss das meiner Meinung nach auch eine ganz, ganz große Rolle spielen. Das ist ja so ähnlich, wie wenn Sie eine Rakete starten, ja, dann müssen Sie auch den Tank vollfüllen und mit voller Energie dann los und da ist es dann auch schon richtig. Ja? Das kann sein, dass man dann später, wenn man dann bestimmte Ziele auch für sich erreicht hat, dass man es dann wieder einordnet, weil es ja auch kein Selbstvergiss ist. Also ich habe auch Menschen kennengelernt, die selbst schon mehrere hundert Millionen hatten und die dann praktisch völlig getrieben, sich gar nichts gegönnt haben und das um ihrer selbst willen immer mehr vermehrt haben,
ja.
Kann man auch machen, wäre jetzt nicht so mein Weg. Das war auch einer der Interviewpartner für diese Psychologie der Superreichen. Also der ist ja auch schon Mitte 70, ja, und der hat also der arbeitet immer noch ungefähr an die 100 Stunden die Woche und hat auch gesagt, er hat sich noch nie ein Hemd gekauft, das teurer als 30 Euro war und ist auch nur einmal im Leben in Urlaub gefahren. Also der ist da voll aufgegangen, der hat auch sonntags gearbeitet, immer, ja. Das kann man machen, das ist ja jeder seine eigene Sache, das wäre jetzt mein Ding nicht unbedingt. Ja.
Also arbeiten, um zu leben oder leben, um zu arbeiten?
Ja, wobei ich arbeite immer auch viel und mache mir Freude. Ich habe allerdings mein Leben lang immer schon auch die Balance gehalten, auch da, wenn ich viel gearbeitet habe. Ich hatte immer Zeit für Freunde, ich bin immer praktisch jahrzehntelang am Wochenende feiern gegangen, Freitag, Samstag, ja. Ich bin immer 4-5 Mal zum Sport gegangen, ich habe für Freunde Zeit gehabt. Also ich habe immer, es gab jetzt nie, dass ich gesagt habe, nur Arbeit, ja, weil ich auch der Meinung bin, du brauchst beides, wie ein Akku, den man dann auch wieder auflädt. Ja. Und das war mir also immer sehr wichtig. Ich glaube, wenn man das auch anders macht, geht man irgendwann dran kaputt, dann kann man Magengeschwür kriegen oder einen Herzinfarkt oder was weiß ich. Ja. Also nicht in dem Sinn, diesen Begriff mag ich eigentlich nicht, Life-Work-Balance. Das ist für mich sogar ein saublöder Begriff, weil das klingt ja so, als ob das Leben außerhalb der Arbeit stattfindet. Also ob hier gibt es Leben und dort gibt es die Arbeit. Nee, für mich ist schon, dass die Arbeit mir halt Freude macht und dass ich es gerne mache. Aber auch Dinge, die einem Freude machen, war für mich immer wichtig, dass ich dann auch die Balance habe und zum Beispiel, wenn ich in Urlaub gefahren bin, überhaupt dann nichts gemacht habe, höchstens mal ein Buch geschrieben, weil ich jetzt nicht so als Arbeit in dem Sinne empfinde, aber nicht in dem Firmenalltag drin war. Ja? Und auch meine Handynummer habe ich nie Leuten gegeben, sodass mich keiner auch in der Freizeit anrufen kann und so weiter. Ja? Und meinen Sport gemacht, selbst wenn es dann abends manchmal erst um 10 oder halb 11 war. Aber dann, also ich habe schon immer darauf geachtet, dass da für mich jetzt nicht nur die Arbeit war.
Okay. Der Bereich Denken, insbesondere bei Geld, bei Reichtum, spielt natürlich auch als Unternehmer eine große Rolle. Haben Sie etwas Besonderes getan, um sich unternehmerisches Denken anzueignen, weil Sie erzählt haben, dass Ihr Vater quasi andere Ströme sich gewünscht hatte? Oder ist das in Ihnen quasi so drin gewesen, ich habe die entsprechenden Eigenschaften in mir und jetzt kommen Sie einfach raus?
Also ich glaube nicht, dass man da irgendwelche besonderen Fähigkeiten, Eigenschaften, doch Fähigkeiten sicherlich schon, aber nichts, was man sich jetzt anlesen kann. Ja. Mhm. Ich habe neulich mal ein Interview gelesen mit dem Erich Sixt, also von diesem Autoverlag, und da hat er gesagt, ich habe nach dem zweiten Semester BWL-Studium festgestellt, dass es für mein weiteres Leben völlig irrelevant ist und habe es dann abgebrochen. Ja. Und ich hatte jetzt, zufälligerweise also häufiger Freundinnen, die komischerweise immer irgendwo BWL studiert haben und habe das dadurch so mitbekommen, habe denen auch ein bisschen geholfen und da war jetzt also keine einzige Sache drunter, die auch nur im Entferntesten mir in meiner unternehmerischen Tätigkeit geholfen hätte oder irgendeine Relevanz, sondern es waren alles Dinge, die absolut irrelevant waren. Ich glaube, dass man da einfach einen gesunden Menschenverstand braucht, dass man verkäuferisches Talent braucht, also Spaß haben muss an Akquise. Ja. Das halte ich für absolut ausschlaggebend. Das war mir ins Blut gelegt, praktisch habe ich schon immer gemacht. Ich habe als Kind, da war ich 10 Jahre, meine erste Schülerzeitung gegründet. Und da bin ich also zu den Läden gegangen, auch zu Neckermann und so weiter, mit 10 Jahren, habe gesagt, haben Sie Interesse an einer Anzeige in der Schülerzeitung und musste ja irgendwo finanziert werden und habe dann, also diese Akquise, das war für mich immer, hat mir immer Freude gemacht, ja, das war auch immer ein absoluter Schwerpunkt bei mir, das war schon wichtig, aber wenn man das kann, ja, ich brauche da keine betriebswirtschaftliche Kennzahlen oder so, sondern es war klar, du hast Einnahmen, du hast Ausgaben und die Einnahmen, die müssen halt größer sein als die Ausgaben. Ja, und zwar möglichst viel, viel größer. Ja, ich habe dann immer, weil ich sonst ich bin sehr stark sicherheitsorientierter Mensch. Okay. Deswegen war bei mir ein großer Puffer. Ich habe also das neulich mal dann auch an Zahlen ausgerechnet. In 15 Jahren, wo es meine Firma gab, da hatte ich immer eine Umsatzrendite von durch 48%, das höchste war mal 63% und das ist am niedrigsten, wo ich es verkauft habe, war 36%. Ja. Also immer einen großen Puffer, Einnahmen, Ausgaben. Ja. Und das war im Grunde wichtig, aber dieses Verkäuferische, ja. Also Kunden akquirieren. Ich habe ja im Laufe, wo es die Firma gab, in diesen 15 Jahren bestimmt insgesamt so 120 Kunden akquiriert. Und die mussten sich auch immer dann verpflichten. Später ist es also höher geworden. Ja. Am Schluss waren das also nicht 9.000 oder 10.000 D-Mark, sondern Euro. Ja. Also so für ungefähr 100.000 Euro sich für 15 Monate zu verpflichten. Das war die Kunst, nicht irgendwelche Kunden zu gewinnen, sondern einen, der unterschreibt, der noch keine Leistung, nichts bekommen hat, ja, und der dann Vertrag unterschreibt, dass er für 15 Monate lang, der hat sich dann auch automatisch verlängert, wenn er nicht gekündigt wurde, diesen Betrag zahlt. Ja, das war also meine Hauptaufgabe auch, diese Kunden zu akquirieren. Ja.
Welchen Tipp können wir denn den Menschen geben, die jetzt sagen, ich bin weder Unternehmer noch bin ich reich, zumindest aktuell? Was können diese Menschen tun in ihrem Denken und in ihrem Verhalten, um quasi in diese Richtung sich zu bewegen? Wenn sie sagen, ich will reich werden, ich möchte glücklicher werden, ich möchte mehr Lebensqualität haben, was können diese Menschen tun?
Also, ich fange mal an mehrere Sachen. Ich sage mir erstmal, was sie nicht tun sollten. Also die 5 Tipps, wie ich garantiert reich werde, oder die 5 Aktientipps, ja, und entsprechende Bücher darüber, das ist also ein absoluter Irrweg. Ja.
Klar.
Das trifft übrigens auch für mein Buch zur Psychologie der Superreichen. Also wer jetzt da die 5 ultimativen Tipps sucht, soll das Buch gar nicht kaufen, sondern das ist ein Buch, was anregt zum Nachdenken, den eigenen Weg zu finden. Und Erfahrungen von 45 Menschen, die überwiegend so zwischen 30 Millionen und 1 Milliarde ganz überwiegend selbstmäßige Arbeit haben. Ja. Das ist sozusagen, wer diese Anregungen haben will, da ist es nützlich, weil ja. Es gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder Sie haben jetzt in Ihrem Bekanntenkreis lauter Selfmade-Leute, die mehrere 100 Millionen haben. Dann brauchen Sie auch das Buch nicht, weil dann unterhalten Sie sich einfach mit den Versuchen rauszufinden, wie die es gemacht haben. Ja?
Ja, genau.
Wenn das nicht so ist, ja, dann ist es natürlich sinnvoll, zum Beispiel anhand von dem Buch sich zu beschäftigen mit, und ich habe das ja dann auch analysiert und Gemeinsamkeiten, Muster herausgearbeitet, wodurch sind die das geworden. Also das Lesen von vernünftigen Büchern zu dem Thema, wo es nicht so viele gibt, meiner Meinung nach,
ja,
weil es gibt halt viele mit den mit diesen Tipps und so weiter, ja, das oder hier die heißesten Aktientipps und so, also das ist alles Mist, ja. Also Lesen ist schon, denke ich, sehr wichtig, wenn man nicht die Leute kennt, ja. Und dann halte ich es in der Tat für wichtig, wenn jetzt jemand in der Angestelltenposition ist, ja, dass er irgendwo versucht, nebenberuflich auch mal in irgendeinem Bereich was zu machen, sei es, dass er was investiert, sei es, dass er nebenberuflich irgendwo was aufbaut, wo er Geld mit verdient, um auch zu sehen, kann ich das überhaupt, liegt mir das überhaupt und habe ich da eine vernünftige Idee. Also das, so wie ich das gemacht habe, da kenne ich auch einige andere. Klar, wenn Sie jetzt die super geniale Idee haben, wo Sie ganz fest von überzeugt sind, dass das klappt, können Sie auch gleich kündigen und dann Unternehmer werden. Aber ich meine, bei den meisten klappt es ja nicht. Man muss ja sagen, man muss 2 Sachen sagen. Erstens, wer wirklich reich werden will, muss Unternehmer werden. In den allermeisten Fällen geht das nicht ohne. Also als Angestellter, das sind so wenige, die DAX-Vorstände oder so, ja, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie DAX-Vorstand werden, die dann im Millionenbereich verdienen, ja, das sind ganz wenige. Die meisten, die reich werden, die werden halt als Unternehmer reich. Ja. So, das muss man schon mal feststellen. Aber umgekehrt heißt ja nicht, dass man sich selbstständig macht, dass man dann reich wird, sondern man muss auch umgekehrt auch sagen, die meisten, die sich selbstständig machen, die werden nicht reich und die werden arm dabei. Und deswegen, weil sie sich auch selbst überschätzen, ja, weil sie zu optimistisch sind. Ja, das ist also eine ganz große Gefahr für den Unternehmer, der Überoptimismus. Und deswegen halte ich es also schon für wichtig, dass man erstmal nebenberuflich das ausprobiert, ja, durch kleinere Investitionen, ja, oder durch kleinere Geschäftsideen.
Was empfehlen Sie Menschen, die heute nicht in der glücklichen Situation sind, zu sagen, ich habe ein eigenes Unternehmen, ich bin selbstständig oder ich habe genug Geld, sondern eben genau in der anderen Situation und sagen, ich möchte gerne starten, ich möchte vielleicht sogar reich werden. Was empfehlen Sie diesen Menschen?
Also erstmal die Empfehlung, tatsächlich viele Bücher zu dem Thema zu lesen oder auch auf Seminare zu gehen. Wobei es auch viele unsinnige Bücher gibt, also die Bücher mit den 6 todsicheren Aktientipps, wie man reich wird, ja, das ist Quatsch, also die gibt es einfach nicht, ja. Aber es ist schon so, wenn ich jetzt mal zum Beispiel mein Buch nehme, Psychologie der Superreichen, das sind ja Gespräche mit 45 Menschen, die so einen Schwerpunkt zwischen 30 Millionen und 1 Milliarde Euro hatten und die meisten self-made. Ja?
Ja.
Und wenn Sie jetzt natürlich einen Bekanntenkreis haben, der aus lauter solchen Leuten besteht, brauchen Sie das Buch auch nicht. Ja? Das wird jetzt aber für die meisten wahrscheinlich eher nicht zutreffen. Ja? Und dann ist schon sinnvoll, nicht um irgendwas einfach so zu kopieren oder im Sinne von einfachen Rezepten, sondern einfach das eigene Denken anregen zu lassen, indem man erfährt, was haben diese Menschen für Denkweisen, für Verhaltensweisen, für Muster in Dingen, die sie tun, um dann für sich was abzuleiten. Also Lesen ist auf jeden Fall schon mal eine absolut sinnvolle Sache. Und ja, dann zu dem, natürlich nur alleine durch Lesen ist noch kein reich geworden, obwohl man auch dazu sagen muss, also der Warren Buffett hat gesagt, mit 10 Jahren hat er schon jedes Buch in der Bibliothek von seiner Heimatstadt, wo der Titel Finanzen, wo auf dem Titel Finanzen war, hatte er schon gelesen gehabt. Ja? Mhm. Und sein Partner, der Charlie Manger, der ja auch schon alt ist, von dem sagt man, dass er jeden Tag ein Buch liest. Sozusagen. Also trotzdem, durch Lesen allein ist natürlich keine Reichweite, da muss man auch handeln. Ja, und beim Handeln ist es so, dass man also sagen muss, wer wirklich reich werden will, der muss schon Unternehmer werden. Auch. Es sind also sehr wenige Fälle, klar, die Vorstände von DAX-Unternehmen, ja, die haben auch Millionen Einkommen, aber das sind halt auch nur ein paar hundert, die es in Deutschland gibt. Ja. Und wenn man mal sagt, es gibt ungefähr 14.000 Einkommensmillionäre, ja, dann sind es also ist nur eine Minderheit. Die meisten, das weiß man auch aus der Forschung, ja, die meisten sind Unternehmer. So, und das heißt also, wenn sie wirklich reich werden wollen, dann führt schon nichts dran vorbei, dass sie Unternehmer werden. Und wenn sie jetzt aber noch keine sind, sondern Angestellte, dann würde ich jetzt allerdings nicht empfehlen zu sagen, okay, ich werde jetzt Unternehmer und kündige mal, ja, sondern ich würde es eigentlich so empfehlen, wie ich es damals auch gemacht habe, versuch mal nebenbei in deinem Bereich, wo du was von verstehst, was zu machen, ja, und gucke erst mal, ob du das kannst, ob es klappt. Ja? Mhm. Einfach nebenberuflich. Das habe ich bei vielen schon erlebt, die nebenberuflich was gemacht haben. Das trifft auch für diese Leute, die ich für die Psychologie der Superreichen interviewt habe, zu, dass die also schon oft als Schüler oder Studenten nebenbei irgendwas verkauft hatten oder unternehmerisch gemacht. Also nicht wie andere Studenten, die dann Taxi fahren oder Kellnern oder auch in der Fabrik arbeiten, nee, sondern die haben irgendwo was verkauft, der eine hat Gebrauchtwagen verkauft, der andere Autoradios, ein dritter hat Movers frisiert und ein Buch dann darüber geschrieben und ein vierter, der hat praktisch, das war ein Vater von einem Freund, hatte so Eierpappen, diese Verpackungen, und die hat er dann kostenlos bekommen, hat die an Rockbands verkauft, die damit Schall isoliert haben. Ja. Ein anderer hat Tiere gezüchtet und die dann verkauft. Einer hat Versicherungen oder Fonds verkauft. Ja. Und die haben überwiegend schon irgendwo selbstständig was gemacht und dadurch Erfahrung gesammelt. Ja. Das war also viel wichtiger auch als das akademische Wissen und die Schulbildung. Also das ist auch eine Meinung von mir jetzt, dass man sagt, ich studiere jetzt BWL, weil dann ich habe jetzt grundsätzlich nichts dagegen, BWL zu studieren, ja? Aber ich kann für mich sagen, von meiner unternehmerischen Erfahrung, dass wenn ich mal schaue, ich hatte jetzt zufällig häufiger Freundinnen, die BWL studiert haben, ja? Und ich habe das dann also sehr genau mitgekriegt, was die gemacht haben, und da war also jetzt überhaupt nichts dabei, was mir irgendwo genützt hätte in meinem Leben als als
Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang denn seitdem insbesondere, das ist ja das Besondere, das Thema Geld oder Reichtum im Allgemeinen, ist das für Sie nur ein Wort oder ist das etwas, was Sie begleitet bis heute?
Also sagen wir, in den letzten 15 Jahren dann, oder 20 Jahren vielleicht seit dem Gespräch, hat es eine sehr große Rolle gespielt, weil ich ja finanziell unabhängig werden wollte. Und ich habe dann auch investiert, kann man vielleicht auch noch drauf kommen, im Immobilienbereich. Ungefähr die Hälfte von meinem Vermögen ist dann durch diese unternehmerische Tätigkeit und die andere Hälfte durch Investitionen zustande gekommen. Und jetzt gerade ganz im Moment spielt es jetzt nicht so die dominante Rolle, ist jetzt auch das erste Jahr, wo ich nicht das Vermögen ausgebaut habe weiter, ja, weil für mich im Moment wieder andere Dinge stärker im Vordergrund stellen. Kann aber durchaus sein, dass das auch sich wieder wandelt. Nur ich habe jetzt ohnehin so viel, dass ich jetzt nie mehr arbeiten müsste. Ja? Und dann haben sich im Moment die Prioritäten etwas verschoben bei mir.
Ich nehme generell eine solche Wandlung wahr in Deutschland, dass sich viel mehr Menschen mit Geld, wie aber auch mit der Lebensqualität, die das Geld bringt, beschäftigen. Es gibt unglaublich viele Bücher über Reichtum, über Geld, über Geldanlage. Und der Wunsch der meisten, nicht nur in Ihrem Buch, ich habe es gelesen, Psychologie der Superreichen, sondern generell der Menschen, die sagen, ich möchte finanziell frei werden, spielt Geld aus meiner Perspektive manchmal eine zu hohe Rolle, weil sie sich daran festklammern und quasi ihre Bestimmung darin suchen. Wie sehen Sie das?
Naja, es kommt darauf an, auf die Phase, in der man ist. Also wenn man jetzt praktisch tatsächlich anfängt, sich damit zu beschäftigen, da reingeht, dann muss das meiner Meinung nach auch eine ganz, ganz große Rolle spielen. Das ist ja so ähnlich, wie wenn Sie eine Rakete starten, ja, dann müssen Sie auch den Tank vollfüllen und mit voller Energie dann los und da ist es dann auch schon richtig. Ja? Das kann sein, dass man dann später, wenn man dann bestimmte Ziele auch für sich erreicht hat, dass man es dann wieder einordnet, weil es ja auch kein Selbstzweck ist. Also ich habe auch Menschen kennengelernt, die selbst schon mehrere hundert Millionen hatten und die dann praktisch völlig getrieben, sich gar nichts gegönnt haben und das um ihrer selbst willen immer mehr vermehrt haben, ja. Kann man auch machen, wäre jetzt nicht so mein Weg. Das war auch einer der Interviewpartner für die Psychologie der Superreichen. Also ist er auch schon Mitte 70, der hat also, der arbeitet immer noch ungefähr an die 100 Stunden die Woche und hat auch gesagt, er hat sich noch nie ein Hemd gekauft, das teurer als 30 Euro war. Und ist auch nur einmal im Leben in Urlaub gefahren. Also der ist da voll aufgegangen, der hat auch sonntags gearbeitet, immer, ja. Das kann man machen, das ist ja jeder seine eigene Sache, das wäre jetzt mein Ding nicht unbedingt.
Also arbeiten, um zu leben oder leben, um zu arbeiten?
Ja, wobei schon auch, ich arbeite immer auch viel und macht mir Freude. Ich habe allerdings mein Leben lang immer schon auch die Balance gehalten, auch da, wenn ich viel gearbeitet habe. Ich hatte immer Zeit für Freunde. Ich bin immer praktisch jahrzehntelang am Wochenende feiern gegangen, Freitag, Samstag. Ja. Ich bin immer 4-5 Mal zum Sport gegangen. Ich habe für Freunde Zeit gehabt. Also ich habe immer, es gab jetzt nie, dass ich gesagt habe, nur Arbeit, ja, weil ich auch der Meinung bin, du brauchst beides. Es ist wie ein Akku, den man dann auch wieder auflädt. Ja. Und das war mir also immer sehr wichtig. Ich glaube, wenn man das auch anders macht, geht man irgendwann dran kaputt. Dann kann man Magenschwür kriegen oder einen Herzinfarkt oder was weiß ich. Ja. Also nicht in dem Sinn, diesen Begriff mag ich eigentlich nicht, Life-Work-Balance. Das ist für mich sogar ein saublöder Begriff, weil das klingt ja so, als ob das Leben außerhalb der Arbeit stattfindet, als ob hier gibt es Leben und dort gibt es die Arbeit. Nee, für mich ist schon, dass die Arbeit mir halt Freude macht, dass ich es gerne mache, aber auch Dinge, die einem Freude machen, war für mich immer wichtig, dass ich dann auch die Balance habe und zum Beispiel, wenn ich in Urlaub gefahren bin, überhaupt dann nichts gemacht habe, höchstens mal ein Buch geschrieben, weil ich jetzt nicht so als Arbeit in dem Sinne empfinde, aber nicht in dem Firmenalltag drin war, ja, und auch meine Handynummer habe ich nie Leuten gegeben, sodass mich keiner auch in der Freizeit anrufen kann und so weiter. Und meinen Sport gemacht, selbst wenn es dann abends manchmal erst um 10 oder halb 11 war. Aber dann, also ich habe schon immer darauf geachtet, dass da für mich jetzt die nicht nur die Arbeit war.
Okay. Der Bereich Denken, insbesondere bei Geld, bei Reichtum, spielt natürlich auch als Unternehmer eine große Rolle. Haben Sie etwas Besonderes getan, um sich unternehmerisches Denken anzueignen, weil Sie erzählt haben, dass Ihr Vater quasi andere Ströme sich gewünscht hatte? Oder ist das in Ihnen quasi so drin gewesen, ich habe die entsprechenden Eigenschaften in mir und jetzt kommen Sie einfach raus?
Also ich glaube nicht, dass man da irgendwelche besonderen Fähigkeiten, Eigenschaften, Fähigkeiten sicherlich schon, aber nichts, was man sich jetzt anlesen kann. Ja. Mhm. Ich habe neulich mal ein Interview gelesen mit dem Erich Sixt, also von diesem Autoverlag. Ja. Und da hat er gesagt, ich habe nach dem zweiten Semester BWL-Studium festgestellt, dass es für mein weiteres Leben völlig irrelevant ist und habe es dann abgebrochen. Und ich hatte jetzt zufälligerweise also häufiger Freundinnen, die komischerweise immer irgendwo BWL studiert haben und habe das dadurch so mitbekommen, habe denen auch ein bisschen geholfen. Und da war jetzt also keine einzige Sache drunter, die auch nur im Entferntesten mir in meiner unternehmerischen Tätigkeit geholfen hätte oder irgendeine Relevanz, sondern es waren alles Dinge, die absolut irrelevant waren. Ich glaube, dass man da einfach einen gesunden Menschenverstand braucht, dass man verkäuferisches Talent braucht, also Spaß haben muss an Akquise. Ja. Das halte ich für absolut ausschlaggebend. Das war mir ins Blut gelegt, praktisch habe ich schon immer gemacht. Ich habe als Kind, da war ich 10 Jahre, meine erste Schülerzeitung gegründet. Und da bin ich also zu den Läden gegangen, auch zu Leckermann und so weiter, mit 10 Jahren, habe gesagt, haben Sie Interesse an der Anzeige in der Schülerzeitung und musste ja irgendwo finanziert werden und habe dann, also diese Akquise, das war für mich immer, hat mir immer Freude gemacht, ja, das war auch immer ein absoluter Schwerpunkt bei mir, das war schon wichtig, aber wenn man das kann, ja, ich brauche da keine betriebswirtschaftliche Kennzahlen oder, sondern es war klar, du hast Einnahmen, du hast Ausgaben und die Einnahmen, die müssen halt größer sein als die Ausgaben. Ja, und zwar wirklich viel, viel größer. Ja, ich habe dann immer mal so ein Sicherheits. Ich bin sehr stark sicherheitsorientierter Mensch. Okay. Deswegen war bei mir ein großer Puffer. Ich habe also das neulich mal dann auch an Zahlen ausgerechnet. In 15 Jahren, wo es meine Firma gab, da hatte ich immer eine Umsatzrendite von durchschnittlich 48%. Mhm. Das höchste war mal 63% und das am niedrigsten, wo ich es verkauft habe, war 36%. Ja. Also immer einen großen Puffer, Einnahmen, Ausgaben. Ja. Und das war im Grunde wichtig, aber dieses Verkäuferische, ja, also Kunden akquirieren. Ich habe ja im Laufe, wo es die Firma gab, in diesen 15 Jahren bestimmt insgesamt so 120 Kunden akquiriert. Und die mussten sich auch immer dann verpflichten. Später ist es also höher geworden. Ja. Am Schluss waren das also nicht 9.000 oder 10.000 D-Mark, sondern Euro. Ja. Mhm. Also so für ungefähr 100.000 Euro sich für 15 Monate zu verpflichten. Das war die Kunst, durch irgendwelche Kunden zu gewinnen, sondern einen, der unterschreibt, der noch keine Leistung, nichts bekommen hat, ja, und der dann einen Vertrag unterschreibt, dass er 15 Monate lang, der hat sich auch automatisch verlängert, wenn er nicht gekündigt wurde, diesen Betrag zahlt. Ja. Das war also meine Hauptaufgabe auch, okay, diese Kunden zu akquirieren.
Ja. Welchen Tipp können wir denn den Menschen geben, die jetzt sagen, ich bin weder Unternehmer noch bin ich reich, zumindest aktuell? Was können diese Menschen tun in ihrem Denken und in ihrem Verhalten, um quasi in diese Richtung sich zu bewegen? Wenn sie sagen, ich will reich werden, ich möchte glücklicher werden, ich möchte mehr Lebensqualität haben. Was können diese Menschen tun?
Also ich fange mal an mehrere Sachen. Ich sage mir erst mal, was sie nicht tun sollten. Also die 5 Tipps, wie ich garantiert reich werde, oder die 5 Aktientipps, ja, und entsprechende Bücher darüber, das ist also ein absoluter Irrweg. Ja. Das trifft übrigens auch für mein Buch zur Psychologie der Superreichen. Also wer jetzt da die 5 ultimativen Tipps sucht, sollte das Buch gar nicht kaufen, sondern das ist ein Buch, was anregt zum Nachdenken, den eigenen Weg zu finden. Und Erfahrungen von 45 Menschen, die überwiegend so zwischen 30 Millionen und 1 Milliarde ganz überwiegend selbstmäßige Arbeit haben. Ja. Das ist sozusagen, wer diese Anregungen haben will, da ist es nützlich, weil es gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder Sie haben jetzt in Ihrem Bekanntenkreis lauter Selfmade-Leute, die mehrere 100 Millionen haben. Dann brauchen Sie auch das Buch nicht, weil dann unterhalten Sie sich einfach mit den Versuchen rauszufinden, wie die es gemacht haben. Ja. Ja, genau. Wenn das nicht so ist, ja, dann ist es natürlich sinnvoll, zum Beispiel anhand von dem Buch sich zu beschäftigen mit, und ich habe das ja dann auch analysiert und Gemeinsamkeiten, Muster herausgearbeitet, wodurch sind die das geworden. Also das Lesen von vernünftigen Büchern zu dem Thema, wo es nicht so viele gibt, meiner Meinung nach, ja, weil es gibt halt viele mit diesen Tipps und so weiter, ja, das oder hier die heißesten Aktientipps und so, also das ist alles Mist. Ja. Also Lesen ist schon, denke ich, sehr wichtig, wenn man nicht die Leute kennt. Ja. Und dann halte ich es in der Tat für wichtig, wenn jetzt jemand in der Angestelltenposition ist, ja, dass er irgendwo versucht, nebenberuflich auch mal in irgendeinem Bereich was zu machen, sei es, dass er was investiert, sei es, dass er nebenberuflich irgendwo was aufbaut, wo er Geld mit verdient, um auch zu sehen, kann ich das überhaupt, liegt mir das überhaupt, und habe ich da eine vernünftige Idee. Also das, wie ich das gemacht habe, da kenne ich auch noch einige andere. Klar, wenn Sie jetzt die super geniale Idee haben, wo Sie ganz fest von überzeugt sind, dass das klappt, können Sie auch gleich kündigen und dann Unternehmer werden. Aber ich meine, bei den meisten klappt es ja nicht. Man muss ja sagen, man muss 2 Sachen sagen. Erstens, wer wirklich reich werden will, muss Unternehmer werden. In den allermeisten Fällen geht das nicht. Oder also als Angestellte, das sind so wenige, die DAX-Vorstände oder so, ja, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie DAX-Vorstand werden, die dann im Millionenbereich verdienen, ja, das sind ganz wenige. Die meisten, die reich werden, die werden halt als Unternehmer reich. Ja. So, das muss man mal feststellen. Aber umgekehrt heißt ja nicht, dass man sich selbstständig macht, dass man dann reich wird, sondern man muss auch umgekehrt auch sagen, die meisten, die selbstständig machen, die werden nicht reich und die werden arm dabei. Und deswegen, weil sie sich auch selbst überschätzen, ja, weil sie zu optimistisch sind. Ja, das ist also eine ganz große Gefahr für den Unternehmer, der Überoptimismus. Und deswegen halte ich es also schon für wichtig, dass man erstmal nebenberuflich das ausprobiert, ja, durch kleine Investitionen, ja, oder durch kleinere Geschäftsideen, indem man vielleicht mal Sachen kauft und verkauft. Da hat ja jeder sein Hobby. Der eine, der kann vielleicht Autos kaufen und frisiert die, ja, das war übrigens auch ganz interessant, dieses reichliche Interview haben, die haben fast alle schon während der Schulzeit oder während dem Studium nebenberuflich schon Dinge gemacht, aber jetzt nicht wie der normale Student. dass sie jetzt Taxi fahren oder Kellnern oder in der Fabrik arbeiten, mhm. ja? Also nicht auf Stundenlohnbasis, sondern haben schon irgendwo was unternehmerisch oder im Verkaufsbereich gemacht. Also der eine hat auch Versicherungen verkauft oder Fonds verkauft, ja? Der andere, der hat Autos praktisch geh- und verkauft, ja? Der andere, der hat Rot-Wintergärten verkauft, ja? Einer, der hatte so, Vater von einem Bekannten, der hatte so diese Eierpappen praktisch, wo die Eier drin sind. Ja?
Ja, ja.
Und die hatte der kostenlos bekommen, hat die dann an so Rockbands verkauft, die damit ihre Schallisolierung gemacht haben.
Was empfehlen Sie Menschen, die heute nicht in der glücklichen Situation sind, zu sagen, ich habe ein eigenes Unternehmen, ich bin selbstständig oder ich habe genug Geld, sondern eben genau in der anderen Situation und sagen, ich möchte gerne starten, ich möchte vielleicht sogar reich werden. Was empfehlen Sie diesen Menschen?
Also erstmal die Empfehlung, tatsächlich viele Bücher zu dem Thema zu lesen und auch auf Seminare zu gehen. Wobei es auch viele unsinnige Bücher gibt, also die Bücher mit den 6 Todsicherungen, Aktientipps, wie man reich wird, ja, das ist Quatsch, also die gibt es einfach nicht. Ja. Aber es ist schon so, wenn ich jetzt mal zum Beispiel mein Buch nehme, Psychologie der Superreichen, das sind ja Gespräche mit 45 Menschen, die so im Schwerpunkt zwischen 30 Millionen und 1 Milliarde Euro hatten und die meisten self-made. Ja?
Ja.
Und wenn Sie jetzt natürlich einen Bekanntenkreis haben, der aus lauter solchen Leuten besteht, brauchen Sie das Buch auch nicht. Ja? Das wird jetzt aber für die meisten wahrscheinlich eher nicht zutreffen. Ja? Und dann ist schon sinnvoll, nicht um irgendwas einfach so zu kopieren oder im Sinne von einfachen Rezepten, sondern einfach das eigene Denken anregen zu lassen, indem man erfährt, was haben diese Menschen für Denkweisen, für Verhaltensweisen, für Muster in Dingen, die sie tun, um dann für sich was abzuleiten. Also Lesen ist auf jeden Fall schon mal eine absolut sinnvolle Sache. Und dann zu dem, natürlich nur alleine ich lese, ist noch kein reich geworden, obwohl man auch dazu sagen muss, also der Warren Buffett hat gesagt, mit 10 Jahren hatte er schon jedes Buch in der Bibliothek von seiner Heimatstadt, wo der Titel Finanzen, wo auf dem Titel Finanzen war, hatte er schon gelesen gehabt. Ja? Mhm. Und sein Partner, der Charlie Munger, der auch schon alt ist, von dem sagt man, dass er jeden Tag ein Buch liest, sozusagen. Also trotzdem, durch Lesen allein ist natürlich keiner reich geworden, da muss man auch handeln. Ja, und beim Handeln ist es so, dass man also sagen muss, wer wirklich reich werden will, der muss schon Unternehmer werden auch. Es sind also sehr wenige Fälle, klar, die Vorstände von DAX-Unternehmen, ja, die haben auch Millionen Einkommen, aber das sind halt auch nur ein paar hundert, die es in Deutschland gibt. Ja. Und wenn man aber sagt, es gibt ungefähr 14.000 Einkommensmillionäre, ja, dann sind es, also ist nur eine Minderheit. Die meisten, das weiß man auch aus der Forschung, ja, die meisten sind Unternehmer. So, und das heißt also, wenn sie wirklich reich werden wollen, dann führt schon nichts dran vorbei, dass sie Unternehmer werden. Und wenn sie jetzt aber noch keiner sind, sondern Angestellte, dann würde ich jetzt allerdings nicht empfehlen zu sagen, okay, ich werde jetzt Unternehmer und kündige mal, ja, sondern würde es eigentlich so empfehlen, wie ich es damals auch gemacht habe, versuch mal nebenbei in deinem Bereich, wo du was von verstehst, was zu machen, ja, und guck erst mal, ob du das kannst, ob es klappt. Ja? Mhm. Einfach nebenberuflich. Das habe ich bei vielen schon erlebt, die nebenberuflich was gemacht haben. Das trifft auch für diese Leute, die ich für die Psychologie der Superreichen interviewt habe, zu, dass sie also schon oft als Schüler oder Studenten nebenbei irgendwas verkauft hatten oder unternehmerisch gemacht. Also nicht wie andere Studenten, die dann Taxi fahren oder Kellnern oder auch in der Fabrik arbeiten, nee, sondern die haben irgendwo was verkauft, der eine hat Gebrauchtwagen verkauft, der andere Autoradios, ein dritter hat Mofas frisiert und ein Buch dann darüber geschrieben ein vierter, der hat praktisch, das war ein Vater von einem Freund, hatte so Eierpappen, diese Verpackungen, und die hat er dann kostenlos bekommen, hat die an Rockbands verkauft, die damit Schall isoliert haben. Ja. Ein anderer hat Tiere gezüchtet und die dann verkauft. Einer hat Versicherungen oder Fonds verkauft. Ja. Aber die haben überwiegend schon irgendwo selbstständig was gemacht und dadurch Erfahrung gesammelt. Ja. Das war also viel wichtiger auch als das akademische Wissen und die Schulbildung. Also das ist auch eine Meinung von mir jetzt, dass man sagt, ich studiere jetzt BWL, weil dann ich habe jetzt grundsätzlich nichts dagegen, BWL zu studieren, ja? Aber ich kann für mich sagen, von meiner unternehmerischen Erfahrung dass, wenn ich mal schaue, ich hatte jetzt zufällig häufiger Freundinnen, die BWL studiert haben. Ja? Und ich habe das da also sehr genau mitgekriegt, was die gemacht haben. Da war also jetzt überhaupt nichts dabei, was mir irgendwo genützt hätte in meinem Leben als, als Unternehmer. Ja? Wichtig ist, das, die verkäuferische Fähigkeit zu haben. Ja? Also das würde ich schon sagen, wenn man reich werden will, dann muss man schon Verkauf lernen, ja, und verkaufen können, weil Verkauf ist absolut entscheidend, war auch ein Ergebnis dieser Dissertation, dass also die Superreichen zum großen Teil gesagt haben, ganz entscheidend für meinen unternehmerischen Erfolg war Verkauf. Also sie müssen ja Kunden gewinnen, sie müssen akquirieren, sie müssen Menschen überzeugen können, und wer dann sagt, Verkauf ist nichts für mich, ich lehne es auch vielleicht ab oder habe da eine negative Beziehung dazu, der wird es also schon sehr schwer haben als Unternehmer. Sei denn, er hat jetzt einen Partner, der jetzt genau das dann kann, dass die sich zwei zusammentun. Ja? Das geht auch, aber ohne verkäuferische Fähigkeit ist also sehr schwer, reich zu werden.
Eine der wesentlichen Einstellungen, ja. Das ja, das ist auch meine Wahrnehmung in dem Bereich. Wer also ähnlich wie grundsätzliches Denken Probleme hat, sich nach außen darzustellen, der wird ja auf jeden Fall Schwierigkeiten haben. Wie weiter kommt, ist eine andere Frage. Was war so das Verrückteste, was Sie erlebt haben im Bereich Ihrer, nicht nur Existenzgründung, sondern insbesondere in Ihrer Unternehmerlaufbahn bisher? Was war da so richtig crazy?
Crazy, verrückt, wüsste ich jetzt gar nicht. Müsste ich mal drüber nachdenken. Nee, also unter dem Stichwort fällt mir jetzt
okay, spontan okay. Einverstanden.
Nichts ein. So.
Ja. Einverstanden. Wir haben drüber gesprochen, welche grundlegenden Dinge wichtig sind. Ein paar davon, wir werden auch übrigens die ganzen Bücher und Links und Beitragsthemen mit verlinken. Im Podcast wird also jeder dann die ganzen Buchempfehlungen finden. Und was mich natürlich insbesondere interessiert, wenn jemand jetzt heute sagt, ich bin mit dem Thema unterwegs, aber eben noch nicht dort angekommen, wo ich hin will. Wie viel Prozent würden Sie sagen, ist der Geldanlageerfolg im Verhältnis zu dem, was die Einstellung im Leben ausmacht? Auch der Erfolg mit Immobilien zum Beispiel. Wenn Sie sagen, ich habe jetzt also mein Vermögen zum Großteil oder zur Hälfte, wie auch immer, ja, mit Immobilien aufgebaut.
Ja.
Wie viel Prozent macht es aus, die Einstellung dazu, und wie gehe ich damit um? Wie lege ich Geld an, als jetzt tatsächlich das Instrument, als solches, ob das die Aktie, die Immobilie oder das etwas anderes ist?
Also die Einstellung, die ist schon absolut entscheidend, ja?
Okay.
Weil das Denken bestimmt ja dann, wie wir handeln. Ja? Und deswegen ist natürlich die Einstellung absolut entscheidend, wobei ich da auch in meiner Dissertation zwei Menschentypen angetroffen habe. Die einen, das war so wie bei mir, die haben sich also bewusst irgendwie finanzielle Ziele gesetzt, ja, und dann daran gearbeitet und die erreicht. Es gab aber auch andere, wo das fast als Nebenprodukt passiert ist, weil die einfach unternehmerisch eine super Idee hatten und da Freude an dem Unternehmertum hatten, und das Geld, das kam dann praktisch automatisch, ohne dass es jetzt von vornherein das Denken darauf ausgerichtet gewesen wäre. Ja? Also diese Typen, die gibt es beide.
Ja? Okay. Was ist so das also jetzt das aktuelle Buch ist ja, wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Was ist Ihr nächstes Projekt? Was steht an?
Also das Wichtigste für mich war jetzt zunächst mal, ich habe ein weiteres Buch geschrieben, das stand für mich im Vordergrund,
okay,
das im Februar kommt. Das heißt, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Mhm. Und da habe ich mich beschäftigt weltweit mit dem Vergleich von Systemen. Also es fängt an mit dem Kapitel über China, wo ich zeige, wie Ende der 50er Jahre noch 45 Millionen Menschen verhungert sind durch sozialistische Experimente, und heute China die führende Exportnation und keiner muss mehr hungern, und dazwischen lag die Einführung des Kapitalismus. Ja? Mhm. Und habe dann ein Kapitel, wo ich Nord- und Südkorea vergleiche, ja? Die beide mit der gleichen Ausgangsvoraussetzung angefangen haben, aber die Südkoreaner ist heute ein blühendes Land und Nordkorea ganz schlimme Verhältnisse und hungern die Menschen. Ich habe ein Kapitel über die DDR und die Bundesrepublik im Vergleich, da sind interessante Zahlen drin. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass am Schluss der DDR nur 17% der Menschen einen Telefonanschluss hatten, während in Deutschland, Westdeutschland fast jeder war. Ja. Ja. Habe dann ein Kapitel über Großbritannien und USA, wo durch Reagan und Thatcher durch kapitalistische Reformen halt tiefe Krisen überwunden werden konnten. Ich habe ein Kapitel über Afrika, über Schweden. Ein Resümee von allem ist der Kapitalismus, der so oft angeklagt wird als angeblich schuldig für viele Probleme auf der Welt, ist überhaupt nicht das Problem, sondern das Problem, die Probleme kommen überall, wo wir zu wenig Kapitalismus haben und werden überall da gelöst, wo man mehr Kapitalismus wagt. Also das war für mich jetzt sehr, sehr wichtig, dieses Buch zu schreiben. Ja. Ansonsten, ich bin im Moment jetzt auch im Immobilienbereich weiterhin tätig. Ich habe noch eine kleine Firma, die macht Kongresse, Seminare im Immobilienbereich und bin auch im Akquisitionsbereich, arbeite ich mit zwei Firmen zusammen. Aber eine eigene Firma jetzt wieder aufbauen, das wollte ich nicht, weil kann auch sein, im privaten Bereich, ich habe noch was nachzuholen, weil ich hatte also sehr viele verschiedene jüngere Freundinnen meistens so in den letzten Jahrzehnten, ja, und habe also dadurch keine Familie, ja, und das kann sein, dass das auch nochmal ein Schwerpunkt wird für mich dann.
Nein, verstanden. Können Sie etwas sagen, was Sie in den letzten Jahren am meisten geprägt hat? Ein Erlebnis, was so richtig einschneidend war? Ich habe in meinem Buch eins, was eben im Grunde den Weg im Grunde komplett in eine andere Richtung gebracht hat. Und das war ein Silvesterabend. Gibt es da auch bei Ihnen etwas, wo Sie sagen, das hat sich richtig eingebrannt in mein Gedächtnis?
Also das Gespräch, von dem ich erzählt habe, damals mit dem Peter Gauweiler, wo ich die Entscheidung gefällt habe, dass ich also vermögen werde, das ist jetzt schon 20 Jahre her. Das ist ja wichtig, aber im Grunde habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es oft Krisensituationen sind, die einen dann positiv dazu bringen, nachzudenken, was verändern. Das war also auch bei mir so, erzähle ich gleich noch, aber war übrigens auch bei den Leuten in der Psychologie des Überreiches so, dass es sehr häufig Krisen waren, weil solange alles glatt und gut läuft, tendieren wir alle dazu, dass man nicht viel verändert, weil es läuft ja irgendwo und warum soll ich dann was verändern? Ja? Wir brauchen manchmal Krisen, die uns so durcheinander schütteln, ja? Wo wir dann aus der Krise heraus sagen, aha, hier verändere ich jetzt was. Und da war also eine entscheidende Sache in den letzten Jahren für mich, dass ich hatte dann meine zweite Doktorarbeit geschrieben und habe da auch mehr Freude dran gehabt als an der Firma dann irgendwann. Mhm. War mir auch ein bisschen langweilig geworden, war dann nicht mehr so die große Herausforderung. Ja. Okay. Dazu war ich immer schon sehr, sehr schwieriger Chef, der auch Fehler da immer wieder gemacht hat mit der Mitarbeiterführung. Und dann sind ganz viele weggelaufen und am Schluss auch mein wichtigster Mitarbeiter hat dann gesagt, dass er kündigt. Und dann habe ich gesagt, da wäre die Firma also praktisch ohne den mehr oder minder zusammengebrochen im Extremfall. Ja. Und dann habe ich es aber als Chance gesehen. Ja. Ich weiß noch, da war ich am, meine Autobiografie, die beginnt auch mit dieser Episode. Ja. War ich am Frankfurter Flughafen und der Mitarbeiter war also schon 15 Jahre bei mir oder 14 Jahre. Wir haben jeden Tag miteinander zehnmal teilweise telefoniert. Ja. Und dann war ich gerade am Flughafen. Kurz vor dem Tisch, praktisch, wo man kontrolliert wird. Ja, ja. Und da sagt er dann zu mir im Telefonat, ich habe hier eine Nachricht, aber ich habe eine gute Nachricht gesagt. Da sagt er, ich habe hier auch eine Nachricht, aber die ist nicht gut. Ich gehe auch und zwar Ende Januar. Und das war drei Tage vor Weihnachten, wo er mir das mitgeteilt hat. Ja. Und dann, das war natürlich erstmal ein Schock, weil ich habe gesagt, das können Sie nicht machen. Sie wissen, in welcher Situation wir gerade sind. Da fliegt mir das ganze Ding um die Ohren. Also wenigstens das ein halbes Jahr, damit ich jetzt mal Lösungen finde. Da sagt er, nee, also das steht jetzt fest. Wobei ich mit ihm keinen Krach hatte, keinen Ärger, überhaupt nichts. Mhm. Aber der hatte gemerkt, bei dem Zillmann ist die Luft raus. Ja, und er selbst hatte Lust, unternehmerisch was zu machen. Und hatte schon vorbereitet, auch eine eigene Firma zu gründen. Und da hätte der Mitarbeiter abgezogen, sicherlich, und Kunden abgezogen auch. Und das also wäre mir um die Ohren geflogen. Dann habe ich ihm nach zwei Minuten, habe mir überlegt, okay, was kann jetzt gut sein an dem Problem? Und habe dann gesagt, was halten Sie von mir, ich verkaufe Ihnen die Firma. Da hat er natürlich nicht gleich Ja gesagt, aber dann haben wir uns getroffen, in den nächsten Wochen unterhalten, dann mit Steuerberater und mit Bank mussten wir auch finden, die ihm das finanziert und so weiter. Ja. Und das hat ganz lange gedauert, ich glaube fünf, sechs Wochen später haben wir beim Notar gesessen und dann hat er die Firma gekauft. Und das war natürlich für mich ganz entscheidend, weil das eine Lösung war von einem Problem, weil ich Ich wollte das nicht mein ganzes Leben lang machen, das war mir schon klar. Ich habe aber keinen Exit gesehen, weil die Firma auch meinen Namen gehabt hat und dann ist es sehr schwierig, jemanden zu finden, der das kauft. Das
übernimmt,
ja. Es sei denn, der sagt dann zu ihm, ja, Sie müssen jetzt hier noch 4 Jahre bleiben oder so, aber das wäre für mich wie wenn ich mich jetzt scheiden lassen würde und der Richter sagt, Sie müssen jetzt auch 4 Jahre mit der Frau zusammenleben. Also das will ich dann auch nicht, sondern so oder so. Ja? Mhm. Und deswegen habe ich da nie einen richtigen Ausweg gesehen, weil mir war klar, du willst jetzt nicht das Leben lang machen. Ich habe ja in meinem Leben sehr viele unterschiedliche Dinge gemacht und war auch klar, dass ich jetzt das nicht mein Leben lang machen werde, aber ich habe jetzt keinen Exit-Möglichkeit gesehen und da habe ich das dann als Chance gesehen, habe es verkauft und dann bin ich erstmal 2 Monate in die USA, wo ich auch eine Wohnung habe und habe da dann in New York gewohnt und einfach mal ein bisschen gar nicht so in den Tag hineingelebt, außer meinem Sport, jetzt gar nichts Bestimmtes gemacht und habe dann angefangen, habe meine Autobiografie geschrieben und so weiter und dann jetzt neue Dinge begonnen.
Sehr charmant. Also eine unglaubliche Geschichte. Ich glaube, das ist mittlerweile deutlich geworden. Und ich finde es unglaublich spannend. Wir können, glaube ich, den ganzen Tag weiter sprechen. Also zumindest aus meiner Perspektive. ich würde Sie gerne einladen, 3 Sätze zu beenden. Also den Satzanfang würde ich Ihnen...
So wie im Fernsehen praktisch.
Ja, genau. Hat eine gewisse Ähnlichkeit. Aber bezogen halt auf meine... Der erste Satz ist zum Beispiel bezogen auf meine Comicserie, die ja immer mit Geld ist, beginnt. Und mich interessiert natürlich ganz besonders von jemandem, der sich primär mit Reichtum auch in seiner Biografie beschäftigt. Was ist Geld für Sie? Geld ist für mich persönlich vor allem.
Freiheit.
Freiheit. Einverstanden. Der zweite Satz geht mir, und beschäftigen uns ja nicht nur in meinem Buch, sondern auch Sie tun das ja sehr ausführlich, insbesondere mit der Beziehung, mit der Einstellung zu Geld. Die richtige Einstellung zu Geld ist für mich wichtig oder unwichtig?
Absolut entscheidend.
Absolut entscheidend, weil?
Ja, weil die Einstellung bestimmt ja dann, wie ich handle. Und bei mir war ja tatsächlich der Entschluss, überhaupt reich zu werden, war ja der Ausgangspunkt dafür. Anders wäre das ja gar nicht passiert.
Einverstanden. Super cool. Und der dritte Satz, der praktische Umgang mit Geld.
Das verstehe ich nicht ganz, muss ich zugeben.
Den wollte ich extra offen lassen. Wir können ja auch noch ein Wort dahinter tun. Der praktische Umgang mit Geld ist für mich?
Immer ein Mittelweg zwischen nichts, also im privaten Bereich, zwischen nicht zu viel ausgeben, aber auch nicht zu geizig sein. Ja? Weil das ist auch meiner Meinung nach ganz entscheidend. Da gibt es auch Extreme. Ich habe also, während ich studiert habe, schon einen getroffen, der war älter, ja, der hatte auch also Millionenvermögen und der ist immer mit einem verrosteten Fahrrad gekommen, so einer 30 Jahre alten Aktentasche und hat sich nicht mal ein Reklambüchlein gekauft, sondern hat es geliehen. Ja.
Okay.
Habe aber auch andere gesehen, gerade bei den Russen ist es ja oft so, die das Geld mit vollen Händen ausgeben und das macht einen auch unfrei, weil du dann immer ja das Gefühl hast, wenn es dann nicht mehr da ist. Also ich finde es auch ganz wichtig, diese Balance zu halten, ja, dass man einerseits sich was gönnt für die Dinge, die einem wichtig sind. Zum Beispiel bei mir, ich gebe also sehr viel Geld auch aus, wenn ich in den Urlaub fahre, weil ich denke, das sind Erlebnisse, die man nicht so oft hat. Ja.
Ja.
Aber dann auf der anderen Seite auch nicht so... Ich habe ein Auto, aber das habe ich jetzt seit 7 Jahren schon. Das ist ein schönes Auto, ein Bentley. Ja?
Ja.
Aber ich brauche jetzt nicht 5 Autos oder so und ich brauche auch kein
oder nicht mal den neuesten
Motorjacht oder so, sondern das ist also, ich habe dann immer versucht, die Balance zu halten.
Schön, finde ich gut. Haben Sie für uns abschließend noch 3 Tipps, wo Sie sagen, das sind, ich habe gelesen, also in Ihrem einen Buch, in dem aktuellen, sind 12 Lebensregeln drin, die Sie sich selber auferlegt haben. Ja. Passen die zum Thema Reichtum?
Durchaus auch, ja, weil also sagen wir, was eine ganz wichtige Lebensregel ist für mich, sei selbstbewusst, ja, aber sei auch bescheiden im Lernen. Ja. Das widerspricht sich beides scheinbar. Ich sage, sei selbstbewusst und bescheiden. Ja. Bescheiden meine ich, so wie ich damals bei der Versicherung gemacht habe, dass ich sage, ich habe jetzt meinen Doktor, ich muss mich nicht mit denen hinsetzen und das lernen oder muss jetzt nicht klingeln gehen. Nee, ich muss das machen, weil ich da in dem Bereich nichts kann. Also das meine ich mit Bescheidenheit. Aber Selbstbewusstsein heißt auch, du musst dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein entwickeln und durchaus auch, also jetzt nicht unter den Scheffel stellen, sich selbst auch vermarkten, sich selbst auch als Marke aufbauen. Ja. Und da sind viele Menschen dann eher wieder zu schüchtern oder mangelt es an Selbstbewusstsein. Also das ist sicherlich eine Sache. Ja. Und dann das Thema Verkauf halte ich für absolut entscheidend. Ohne Akquisition ist alles nichts. Also du musst deine verkäuferischen Fähigkeiten entwickeln. Ja. Mhm. Egal was du machst in jedem Bereich, sonst wird es halt ganz schwer für dich reich zu werden, wenn du das nicht hast. Ja.
Super. Also, wie schon gesagt, ich werde alle Links, alle Unterlagen, die mir einfallen, die mir über den Weg laufen, werde ich als Link quasi zur Verfügung stellen. Es ist ein abendfüllendes Thema und ich schlage vor, dass jeder, der sich wirklich nicht nur mit Reichtum, sondern auch mit der persönlichen Einstellung zu Geld beschäftigen will, Herrn Dr. Zittelmann auf jeden Fall mit auf seine Agenda nimmt in Form von Lesen, Besuchen, resultieren, was alles in den Büchern steht, was alles Thema ist. Wenn es um Reichtum geht, ist dort auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Die kommenden Unterlagen, im Februar sagten Sie, kommt das Buch raus, ist das schon bestellbar?
Ich glaube jetzt noch nicht, nein. Also jetzt sollten wir erstmal die anderen Bücher bestellen. Aber das kommt dann im Februar.
Im Februar, einverstanden. Entscheidend aus dem, was meine Hörer, meine Zuschauer von mir kennen bisher, ist insbesondere das Thema die Beziehung zu Geld, also eher die mentale Seite. Deshalb meine abschließende Frage zum praktischen Geldumgang. Haben Sie ein Portemonnaie dabei oder haben Sie eine Geldscheinklammer oder haben Sie gar kein Bargeld dabei? Sind Sie eher ein Fan der digitalen Welt? Wie ist das bei Ihnen?
Nee, also ich habe immer Geld dabei und es sind auch immer schon ein paar tausend Euro, sonst würde ich mich jetzt arm fühlen.
Ja. Also Bargeld?
Ja, ich bin auch jetzt kein so, ich zahle auch mal mit der Karte, wenn es nicht anders geht, aber ich bin kein so ein großer Anhänger davon, weil man dann auch den unmittelbaren Bezug nicht so hat.
Ja. Exakt. Das spricht mir aus dem Herzen, das ist genau meine Philosophie, weil jeder, der Bargeld eben nicht bei sich trägt, ist es sich dann entweder nicht wert oder, aber da, wie gesagt, das kennen meine Hörer schon. Ausführlich, finde ich großartig. Vielen Dank für Ihre Zeit,
Dankeschön.
Für Ihr Statement dazu und für Ihre tollen Tipps. Wir werden sie nochmal zusammenfassen als Videoblog. Und bleiben Sie dran sozusagen, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie mir gewogen. Und wenn Sie mehr zu Dr. Zittelmann wissen möchten, dann gibt es diverse Blogs und auch Videos natürlich bei YouTube. Da gibt es also eine ganze Menge zu entdecken und ich kann es nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Gibt es noch etwas, was Sie noch als abschließendes Wort quasi mit auf den Weg geben wollen?
Nö, glaube ich, alles gesagt.
Okay, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen und Sie haben neue Impulse und Inspiration für Ihren Tag erhalten. Ich bin sehr dankbar, dass Sie Ihre wertvolle Zeit mit mir teilen. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Podcast bewerten. Sie helfen mir damit, dass ich möglichst viele Menschen mit meiner Botschaft erreiche. Herzlichen Dank dafür. Beginnen Sie jetzt gleich, die Tipps der heutigen Folge umzusetzen. Nutzen Sie das Momentum, damit auch Sie sagen können, it's more than money. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße, Ihr Andreas Emmenko-Brenz.